Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Es ist eine uralte menschliche Erkenntnis, Wissen bedeutet Macht. Man kann sich Wissen selbst aneignen, indem man die Dinge, die einen interessieren, selbst erkundet, erforscht, vielleicht auch wissenschaftlich erforscht. Oder man kann sich Wissen aneignen durch Nachmachen, durch Imitieren oder sogar durch Ideenklau. Und zwischen diesen beiden Polen gibt es einen Bereich, der etwas diffus ist. Dann forscht man zwar selbst und man nutzt zugleich aber auch die Forschung anderer, ohne das transparent zu machen. China, und so lautet ganz aktuell ein Vorwurf, China nutzt genau diesen Bereich aus, und zwar bei Forschungskooperation zwischen chinesischen und westlichen Wissenschaftlern. Kann es sein, dass zum Beispiel deutsche Grundlagenforschung von chinesischen Ingenieuren genutzt wird für militärische Entwicklungen? Diese Frage stellt ein Recherchenetzwerk aus 11 europäischen Medien, geleitet von Follow the Money und Korrektiv, an der unter anderem auch die Süddeutsche Zeitung und der Deutschlandfunk beteiligt sind. Zum Rechercheteam des Deutschlandfunk Hauptstadtstudios, das über China Science Investigation in unserem Programm berichtet hat, dazu gehört auch Moritz Metz. Er ist jetzt zugeschaltet. Guten Abend.
Guten Abend.
Wissenschaftskooperation, das klingt ja zunächst ganz gut, setzt aber Transparenz voraus und auch ein Geben und ein Nehmen. Was genau ist denn der Knackpunkt an dieser Zusammenarbeit? Welcher Vorwurf steht jetzt im Raum?
Der Vorwurf steht im Raum der Naivität in der deutschen Forschungslandschaft. Wenn es um die Zusammenarbeit mit China geht, da sagten uns auch Sicherheitskreise, Deutschland agiere da fast naiv, fast devot. Und auch ausgewiesene Expertinnen wie die China-Expertin Didi Kirsten Tatlow, die in Hongkong aufgewachsen und viele Jahre China-Korrespondentin der New York Times war, sagt das auch.
Es ist 100% der Fall, dass man in Deutschland viel zu naiv vorgeht, was die wissenschaftliche Kooperation mit China angeht.
Konnten Sie denn diesen Vorwurf belegen?
Ja, also unser Rechercheverband hat da methodisch so gearbeitet. Wir haben eine Datenbank aus 350.000 wissenschaftlichen Papieren der letzten 21 Jahre zusammengeworfen mit einer anderen Datenbank, dass wir dann am Ende eine Datenbank hatten, in der europäische und chinesische Forschende zusammenarbeiten, aber nur mit Institutionen, mit chinesischen Universitäten, die dem Militär sehr nahe stehen oder unterstehen sogar. Und wenn man das dann anguckt, dann ist Deutschland da in Europa auf Platz 2 hinter den UK und vor den Niederlanden. Der Großteil dieser Arbeiten hierzulande, 230 Stück sind das ungefähr, sind entstanden mit einer zentralen Militäruniversität, die direkt dem chinesischen Verteidigungsministerium untersteht, NUDT, die National University of Defense Technology. Die investieren auch sehr stark in Bereiche wie Robotik, in künstliche Intelligenz, in Schlüsseltechnologien, wie uns die Sicherheitskreise sagen, weil China ist eben sehr stark daran interessiert, solche Schlüsseltechnologien in ihrer Hand zu haben, weil das die Macht der Zukunft fördert. Und von diesen Kooperationen der NUDT mit deutschen Institutionen bzw. Forschenden liegt da ganz vorne die Uni Hamburg. Danach gibt es das Max-Planck-Institut, die Uni Magdeburg und die Uni Bonn. Und es war aber nicht nur so, dass wir in Bonn dann Dinge gefunden haben, die zumindest fragwürdig sind, sondern eben auch an einem Fraunhofer-Institut und an anderen.
Sie sagen fragwürdig. Was war jetzt das Fragwürdige daran, Herr Metz?
Also in Bonn war das der Personaltransfer. Da gab es im letzten Jahrzehnt mindestens 3 Doktoranden, die ihren Master an dieser zentralen Militäruniversität gemacht haben und dann in Bonn ihren Doktor begonnen haben in diesem Bereich Robotik, künstliche Intelligenz. Und das ist jetzt meistens relativ klar Grundlagenforschung, die aber schon auch einen militärischen Nutzen haben kann. Und das waren Top-Leute, sagte uns auch ein ehemaliger Doktorvater gegenüber unserem Recherchepartner Korrektiv. Und nach Abschluss dieser Dissertationen in Bonn, nach vielen Papieren, die sie auch für die Uni geschrieben haben, bei denen auch nicht auszuschließen ist, dass sie im Prinzip militärischen Nutzen haben können, sind dann 2 der 3 Forschenden dann an diese sehr, sehr militärische Heimatuniversität wieder zurückgekehrt. Der eine ist da jetzt selbst Professor und der dritte geht auch im Herbst wieder wahrscheinlich dorthin zurück nach China. Und ein Professor der Bonner Universität hat sogar letzten Sommer per Videoschalt an der sogenannten NUDT vorgetragen.
Es ist ja ein Gedanke, der schon aus der Anti-Atomkraftbewegung bekannt ist. Es gibt keine Trennung zwischen vermeintlich friedlicher und militärischer Nutzung der Atomenergie. Diesen Gedanken kann man jetzt natürlich auch übertragen. Wie könnte denn dieses aktuelle Wissen jetzt militärisch genutzt werden?
Ja, da ging es ja um Roboter und man muss das vielleicht im Umkehrschluss sehen. Kann man denn ausschließen, dass solche Grundlagenforschung zu militärisch nutzbaren Dingen führt oder zu Menschenrechtsverletzungen? Und das kann man eben bei Hardware schon schwierig. Ne? Man kann ja auch einen Traktor als Waffe nutzen, wie in der Ukraine jetzt zu sehen, wo Bauern immer wieder Panzer abschleppen. Und bei Algorithmen und digitalen Dingen ist das alles noch viel mehr in der Grauzone. Das ist relativ schwierig. Und man kann jetzt noch ein anderes Beispiel nennen, das wir auch gefunden haben. Also ein Fraunhofer-Institut hat erst 2021 ein gemeinsames Papier 2004 veröffentlicht mit Unis in Peking, aber eben auch wieder mit einer Forscherin von dieser Militäruni NUDT. Und darin geht es darum, Menschengruppen auf Bildern besser erkennen zu können, gerade wenn sie sich auch gegenseitig verdecken. Also das ist ein Algorithmus, der Menschen erkennt. Und den könnte man verwenden für Instagram, um Leute zu taggen, aber auch um Uiguren zu überwachen oder vielleicht auch einen autonomen Kampfroboter in den Häuserkampf oder Straßenkampf zu senden.
Also wir merken, das ist ein ganz, ganz großes Thema. Da stellt sich natürlich die Frage, wie reagieren die deutschen Universitäten, die deutschen Hochschulen darauf?
Ja, die berufen sich meistens, als wir sie dann konfrontiert haben, auf Sensibilisierungsprogramme ihrer Forschenden und sagen, es ist ja keine vertraglich vereinbarte offizielle Kooperation mit dieser NUDT, das entscheiden ja die Institute irgendwie selber. Ich glaube aber, dass dem Wissen relativ egal ist, wie es abfließt, das fließt einfach auch ohne Vertrag, weil die Sogwirkung aus China da auf jeden Fall gegeben ist. Und wie gesagt, aber das sind auch nur Beispiele und das ist eher ein systemisches Problem als ein Problem jetzt einzelner Personen. Wir nennen da auch gar keine Namen in unseren Recherchen und es hat auch mit Geld zu tun.
Genau, darauf wollte ich natürlich auch nochmal zu sprechen kommen, auch auf diesen Gedanken nehmen und geben bei solchen Kooperationen. Das bedeutet in diesem Fall dann also das Nehmen, vor allem das Nehmen von chinesischem Geld?
Ja genau, China zahlt da ganz großzügige Stipendien im Gießkannenprinzip für ihre Studierenden, die nach Deutschland gehen. Wie gesagt, top Leute. Dann müssen die deutschen Unis auch nicht für den Lebensunterhalt aufkommen, sondern das zahlt dann China direkt das Ministerium auch. Und das ist dann erstmal eine vermeintliche Win-Win-Situation oder Win-Win-Win-Situation sogar. Also die Uni gewinnt an Prestige, weil sie Top-Forscher hat, die guten Output liefern. Die Studierenden, weil sie spannende Forschung auch mitkriegen, vielleicht auch mal was anderes in Deutschland. Es gibt ja auch dieses Prinzip des Wandel durch Annäherung. Und die Militäruni zurück dann in China, wo die Doktoranden dann später wieder hingehen und dort dann vielleicht auch Professor werden, die profitieren natürlich dann erst recht davon, weil die Leute dann da möglicherweise mehr Wissen mitgebracht haben, als den Institutionen in Deutschland dann wieder recht sein könnte. Und da muss man vor allem bei einem autokratischen Staat darüber nachdenken, ob das so richtig ist und ob es da nicht vielleicht eine Debatte geben sollte.
Das Recherchenetzwerk hat jetzt die Erkenntnisse veröffentlicht. Welche Reaktionen gab es darauf?
Also wir haben heute so viel im Hörfunk darüber gesprochen, dass wir noch nicht alles an Reaktionen abbilden konnten oder auch überhaupt lesen konnten. Ich habe gesehen, der Tagesspiegel in Berlin, der hat jetzt auch mal alle Unis in Berlin und Brandenburg befragt. Die Antworten sind so ähnlich wie die wir bekommen haben. Eher so, ja, wir haben hier die Regularien und wir müssen mal gucken und so weiter. Verschiedene PolitikerInnen haben sich auch geäußert, zum Beispiel die grünen Bundestagsabgeordneten Jürgen Trittin, der Sprecher für Außenpolitik, und Kai Gehring, der ist Vorsitzender des Forschungsausschusses, und die sagen, dass Verantwortungs- und Problembewusstsein gerade im Dual-Use-Bereich, das ist, wenn eben so eine Forschung zwei Nutzungsfelder haben kann, dass das infolge unserer Recherchen nochmal nachgeschärft werden müsse. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt was Ähnliches, letztlich, wo eine militärische Ableitung möglich ist, soll man vielleicht auch wirklich auf eine Kooperation verzichten. Und in der China-Strategie, die das Bundesforschungsministerium gerade überarbeitet, darf dieser Punkt auch nicht fehlen. Es gab auch eine Reaktion eines Gesprächspartners, den wir in unserem Hintergrund hatten. Das ist Enno auf der Heide, der ist Generalsekretär der Alexander von Humboldt-Stiftung, die natürlich auch viel Geld verteilen an Forschende, an Studierende. Der sagt, dass er ein bisschen enttäuscht ist, dass die Recherche nicht fragt, wie Forschung in Deutschland von der Kooperation in China auch profitieren kann, weil wir auch was zu verlieren haben. Und das stimmt, es gibt natürlich Bereiche, wo China auch schon weiter ist als in Deutschland. Zum Beispiel die künstliche Intelligenz. Man soll also wachsam sein, aber nicht paranoid. Und auf unsere Berichterstattung hin hat sich dann heute bei mir auch ein Professor aus München gemeldet, Thomas G. Schulze, der ist Lehrstuhlinhaber und Institutsdirektor für Psychiatrie an der LMU in München und arbeitet auch an zwei Unis in den USA. Und er sagt, Deutschland muss trotz allen Hoffnungen in diesen Wandel durch Annäherung, das ist ja so ähnlich wie Wandel durch Handel, den man auch mit Russland hatte, ne, einen Aufnahmestopp machen für Leute mit so einem Stipendium der chinesischen Regierung, weil allein das Problem sei, die Vorauswahl, wer kommt, trifft ja damit schon auch ein autokratischer Staat.
Ich sehe ein Problem, dass man hier nicht selber Studenten auswählt oder Forscher, Postdocs zum Beispiel, sondern dass der chinesische Staat hier eine gewisse Vorauswahl stellt, sodass diese Studenten ja dieses Thema Wandel durch Annäherung eigentlich gar nicht repräsentieren können.
Professor Thomas G. Schulze sagt da, dass man es da mit einer Gruppe zu tun hat, die dem chinesischen Staat schon naturgemäß über eine Loyalität verbunden ist, weil sie ja dann das Stipendium bekommen. Deutschland solle also besser selbst mehr Stipendien anbieten für Studierende, die sich dann auch selbst aussuchen können, was sie hier machen und wahrscheinlich nicht von Militärunis kommen.
China Science Investigation. Vielen Dank an Moritz Metz vom Rechercheteam aus unserem Hauptstadtstudio. Und mehr zu diesem Thema gibt's auf unserer Webseite deutschlandfunk.de/csi. Herr Metz, Dankeschön.